Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Am kommenden Mittwoch erfolgt eine feierliche Eröffnung, und zwar die der neuen Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden. Diese Dokumentation Obersalzberg besteht seit 1999, stellt eine bundesweite und international bedeutende Einrichtung der Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus dar. Und unter dem Leitmotiv Idyll und Verbrechen vermittelt die neue, modern gestaltete Dauerausstellung die enge Verbindung des Obersalzbergs mit den furchtbaren Massenverbrechen des Regimes des Nationalsozialismus. Wir möchten uns dort ein wenig umsehen. Meine Kollegin Beatrice Zeider war dort. Der Obersalzberg ist immer mit dem Kehlstein und eben Hitlers geheimnisvollen Bunkern verbunden. Architektonisch eine Meisterleistung, steht das Haus auf dem 1834 Meter hohen Kehlstein, für ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, als auch für grandiose Welten bizarrer schneebedeckter Gipfel ringsherum. Deutsche Stärke sollte der Bau in dieser Höhe darstellen. Obwohl Adolf Hitler nicht oft den Weg bis zum Kehlsteingipfel fand, er soll Höhenangst gehabt haben, zieht es Jahr für Jahr hunderttausende Besucher aus nah und fern eben in die Berchtesgadener Alpen zum zweiten Teehaus Adolf Hitlers oder dem Eagle's Nest, wie die Amerikaner es nennen. Warum das Grauen gerade in einer der schönsten Berggegenden Deutschlands seinen Anfang nahm und wie die Region es schafft, touristisch Vergangenes mit einzubinden, das hat, wie gesagt, Beatrice Zeider für uns herausgefunden.
Von geschichtlicher Bedeutung ist viel mehr als das Teehaus auf dem Hohen Berg der einige hundert Meter weiter unten gelegene Berghof oder was davon noch übrig ist. Der Berghof, hier verbrachte der Diktator gut ein Viertel seiner Amtszeit und mehr Zeit als in der Bayernmetropole München. An diesem verregneten 11. Mai bin ich mit dem Leiter der Dokumentation Obersalzberg vom Institut für Zeitgeschichte München, Sven Keller, verabredet. Genau 3 Tage und 78 Jahre nach der Kapitulation Deutschlands, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende der Nazi-Diktatur begeben wir uns hinter den Ausstellungsräumen auf den Wanderweg Karl von Linde zum Berghof.
Das ist hier tatsächlich noch nicht der Wanderweg, sondern wir sind jetzt quasi noch im Hinterhof der Doku zum Wanderweg. Der geht da vorne dann los. Muss man noch ein Stückchen weitergehen.
Die Ausstellungsräume hinter uns umfassen die Ausmaße der verheerenden Nazi-Gräueltaten. Im Herbst stehen die neuen Hallen für den Besucher offen. Denn die bis dato angebotene Dauerausstellung am Obersalzberg war 20 Jahre lang immerwährend da. Eine Veränderung stand an, um den nationalen und internationalen Gästen gerecht zu werden. Nun wurde die Ausstellung erweitert und empfängt die Besucher aus Deutschland und der Welt aktueller, anschaulicher, wirklichkeitsgetreuer. So Keller.
Wir wollen über die ganze Geschichte informieren. Wir wollen das nicht irgendwie uns bequem zurechtlegen, sondern sagen, das ist hier passiert. Seid euch dessen bewusst. Uns geht es tatsächlich darum, diesen historischen Ort hier zu fokussieren, vom Berg ausgehend zu erzählen. Unser wichtigster Ansatzpunkt ist eigentlich, den Besuchern diese Diskrepanz, die sie selber ja ganz häufig spüren, zwischen der schönen Landschaft einerseits und dieser NS-Geschichte, die man im Hinterkopf dann ja doch vielleicht so ein bisschen mitbringt, gedanklich, diese Diskrepanz so ein bisschen zu erklären, aufzulösen, auch klarzumachen, dass das im Grunde kein Widerspruch ist, sondern da auch ganz enge Verbindungen einfach bestehen. Und die Verbindung zwischen diesem Ort, dieser schönen Landschaft und den Verbrechen in ganz Europa herzustellen. Deswegen heißt die neue Dauerausstellung auch Idyll und Verbrechen. Das ist im Grunde auch die wichtigste Kernbotschaft, die wir vermitteln wollen.
Am ehemaligen Berghof, nach gut 5 Minuten Fußmarsch angekommen, stehen wir auf dem Wanderweg, der weiter unten in Richtung Berchtesgaden führt, von wo aus auch die fanatischen Pilger heraufkamen, um ihren Führer zu sehen in einem Wäldchen. Buchen, vielleicht 20 bis 30 um uns herum, vor uns Nebel, feuchte Luft, hinter uns ein mit Sträuchern und Bäumen ansteigender, düsterer Berg mit einer Mauer als Stütze, entlang des ehemaligen Führerhauses. Es regnet unaufhörlich an diesem Maitag. Die Regentropfen fegen über den Regenschirm, den mir Sven Keller schützend über meinen Kopf hält. Die Stimmung ist gedrückt, fast gruselig, als ob jeder einzelne Tropfen für eine geschundene Seele auf die Erde fällt. Und es tropft und tropft und hört gar nicht mehr auf.
Ja, Grusel ist jetzt für den Historiker nicht die Kategorie, die er bemühen würde. Aber natürlich, wenn man sich klar macht, was hier an Entscheidungen gefällt worden ist, welche Auswirkungen die überall in Europa hatten, auch wie viele Menschen diesen Entscheidungen dann auch zum Opfer gefallen sind, das macht einen schon nachdenklich, natürlich.
Sven Keller erzählt, wo wir uns gerade befinden.
Wir stehen jetzt so ein bisschen eigentlich mitten im Berghof. Davon ist nichts übrig. Wir stehen in diesem Wäldchen, das nach der Sprengung der Berghofruine 1952 hier angepflanzt worden ist. Der einzige bauliche Überrest, der wirklich noch deutlich zu erkennen ist, ist eine Stützmauer, die den relativ steilen Hang im Hintergrund gegen Nachrutschen absichert. Die ist zeitgenössisch, die stand also auch zu Zeiten des Berghofs in der NS-Zeit schon hier, war aber nicht Teil des eigentlichen Berghofs, sondern also man kann das auf Fotos auch deutlich erkennen. Die steht ein paar Meter hinterhalb des Gebäudes.
Und was steht da? Wollen wir da noch kurz sehen?
Gerne. Also es gibt hier am Berghofgelände eine Informationstafel, die also in ganz groben Zügen über den historischen Ort informiert. Was stand hier, was hat dieser Ort für eine Bedeutung? Und die dann aber auf die ausführlichen Informationen in der Dokumentation Obersalzberg verweist.
Nachdem die Alliierten den Obersalzberg am 25. April kurz vor Kriegsende bombardierten, haben die letzten Nazis vor ihrer Flucht das angezündet, was noch übrig blieb vom Führerhaus. 1952 sprengten die Amerikaner die Ruine. Die bayerische Regierung wollte einen Wallfahrtsort verhindern. Die düster gedrückte Atmosphäre passt in die Vergangenheit.
Heute schon, ansonsten an anderen Tagen hat man hier genau diese Diskrepanz. Also wenn man hier steht, wenn die Sonne über dem Talkessel scheint, dann ist das eigentlich ein, jetzt mal, wenn man von der Geschichte abstrahiert, ein wunderbarer Ort hier. Aber das fällt natürlich schwer.
Einfach ist es nicht, hier zu stehen.
Ja, und das ist eine Spannung, wo ich aber auch von vielen Besuchern weiß, dass sie die spüren. Und das mag ja auch dann als Antrieb dienen, sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen und nachdenklich zu werden. Weil natürlich hat der Blick in die Geschichte schon auch so ein bisschen vielleicht Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Dass man mal drüber nachdenkt, in welcher Welt wir uns denn eigentlich jetzt bewegen.
Ich weiß, ich werde noch einmal an einem anderen Tag hierher zurückkommen. Mich interessieren der Ausblick vom Berghof und die Fahrt hinauf zum Kehlstein. Eine Wanderung hinauf ist in diesem Augenblick unmöglich. Das Kehlsteinhaus ist mit Schnee bedeckt. Auch die Busse fahren noch nicht. Der Pächter Wolfgang Eder schaufelt Schnee von den Wegen und versucht, Herr der Lage zu werden. Die Antwort auf die Frage, warum gerade hier, findet sich auf dem hiesigen Friedhof. Dort bin ich mit einer echten Berchtesgadnerin verabredet. Gabriele Irlinger arbeitet als Gästeführerin und bleibt mit mir an einem Grabstein stehen.
So, hier haben wir jetzt einen Grabstein, der der Ursprung der Nazi-Geschichte von Berchtesgaden ist. Dietrich Eckart war ein Schriftsteller, ein Journalist. Er war der Mitherausgeber der Zeitschrift Völkischer Beobachter. Und er hätte verhaftet werden sollen in München wegen rechtsradikaler Umtriebe und Beleidigungen an den Präsidenten und was weiß ich da alles. Er ist hier nach Berchtesgaden gekommen und ist hier untergetaucht unter falschen Namen.
Im späten 19. Jahrhundert entstanden am Obersalzberg die ersten Unterkünfte für Gäste.
Diesen ganzen bewaldeten Rücken, den Sie hier im Hintergrund sehen, ist der Obersalzberg. Obersalzberg bestand aus 50 Häusern, davon die Hälfte Bauernhöfe, die teilweise auch schon seit 1400 da oben standen. Die Bauern waren arme Schlucker. 15 Kinder, 5 Kühe, so ungefähr. Gell? Das sind Bergbauern. Da war natürlich früher nicht so viel Wald. Da waren natürlich, können Sie sich vorstellen, wenn da 26 Bauernhöfe waren, die haben sich ja über das ganze Gelände verteilt.
Die andere Hälfte der Häuser waren Villen, denn der Obersalzberg war der erste Ort für Touristen in Berchtesgaden.
Man hat von dort eine schöne Aussicht hier über die ganzen hohen Berge. Und 1877 ist da schon ein Hotel entstanden oder eine Pension, die eine Dame aufgebaut hat, mehr oder weniger von einem alten Bauernhaus, und hat dann ganz hochrangige Gäste bei sich beherbergt. Das sind Leute, die eben nicht bloß ein verlängertes Wochenende Urlaub machen, sondern 2 oder 3 Monate. Sommerfrische nannte sich das.
Und es dauerte nicht lange, bis kleinere Unterkünfte folgten.
Und dann ist eben dieses eine Hotel von der Maritia Meyer entstanden, der dann später Platterhof hieß, also am Anfang Pension Moritz. Und da ist der Dietrich Eckart nämlich am Obersalzberg abgestiegen und Hitler hat ihn 1922 besucht. Die beiden haben sich dann eine kleine Hütte da oben im Wald gemietet, haben sich da hingesetzt. Und Hitler hat gelernt, wie schreibt man ein Buch. Ja, dafür war der Schriftsteller und Journalist natürlich gut geeignet. Gell? Der Dietrich Eckart war mehr oder weniger der geistige Brandstifter der NSDAP, kann man so sagen. Dadurch ist Hitler überhaupt hier nach Berchtesgaden gekommen.
Beide sind dann wieder nach München und haben mit Gleichgesinnten einen geplanten Putsch versucht, der von der bayerischen Polizei und der Armee verhindert wurde, wie die Geschichte uns lehrt.
Dietrich Eckart ist wieder zurück nach Berchtesgaden gekommen und Hitler ist eingesperrt worden in Landsberg am Lech. Und er ist aber früher entlassen worden als ursprünglich verurteilt gewesen. Und ist dann wieder hier zurückgekommen nach Berchtesgaden. Dietrich Eckart war zu dem Zeitpunkt schon tot. Er ist 1923 gestorben. Er war morphiumsüchtig, drogenabhängig und ist hier beerdigt.
Das Grab war Streitpunkt in Berchtesgaden. Was nun mit diesem geschehen soll? Denn jahrelange Zahlungen wurden eingestellt.
Das Problem ist halt, dass da öfters mal ein Grablicht steht. Gell? Ich kassiere das dann immer und schmeiße das in den Mülleimer. Weil ich denke, wer macht das? Wer kennt diesen Mann? Der Name ist überhaupt nicht bekannt. Gell? Aber er war so wichtig, Hitler hat ihn so verehrt. Er hat eine Straße hier in Berchtesgaden nach ihm benannt. Er hat ein Krankenhaus nach ihm benannt, eine Siedlung nach ihm benannt, ein Hotel nach ihm benannt. So wichtig war er ihm.
Auch ohne Eckart hat Adolf Hitler sich weiterhin am Obersalzberg aufgehalten.
Hitler hat dann ein kleines Haus am Obersalzberg gemietet. Von einer Witwe aus Buxtehude, erstaunlicherweise. Und die hatte dort eine kleine Sommervilla mit 5 Zimmern. Und das Haus Wachenfeld hieß das. Und das hat er gemietet. Hat dann, als er Kanzler wurde, oder ein Jahr vorher, 1932, hat er ja dann die deutsche Staatsbürgerschaft endlich bekommen, nachdem er ja vorher österreichischer Staatenloser war. Und er hat dann dieses Haus gekauft. Von den Tantiemen, die er aus seinem Buch schon zusammengesammelt hatte. Und 1933 hat er dann das Kanzlergehalt bekommen und 1934 dann noch das Präsidentengehalt, als der Hindenburg starb. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass er nie Steuern bezahlt hat. Jedenfalls nicht in Deutschland. Und er war bestimmt Millionär. Ich frage mich immer nur, wo das Geld ist. Wahrscheinlich in der Schweiz.
Die ehemalige Pension Wachenfeld wurde zum Berghof, den sich Adolf Hitler vielfach vergrößern und hochmodern umbauen ließ. Aus 5 Zimmern wurden am Ende 30. Von seiner zweiten Machtzentrale aus regierte Adolf Hitler nicht nur, er richtete sich wohnlich mit Eva Braun ein. Seine anfangs heimlichen Geliebten und späteren Ehefrau empfing nationale und internationale Gäste. Es entwickelte sich ein regelrechter Kult.
Er hat dann am Anfang diese Begeisterung der Bevölkerung in Deutschland sehr genossen. Er wollte ja immer deutsch-national sein. Und auch die Salzburger waren Deutsch-Österreicher irgendwie von der Gesinnung her. Die Österreicher haben großes Problem gehabt mit diesen habsburgischen Österreich-Ungarn. Weil das ja ein Völkerkonglomerat war mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Und die Leute, die eben so deutsch-national waren und noch das alte Rittertum und Wagner und sowas verehrt haben, wie Hitler eben auch, die wollten dieses Konglomerat von Mischmasch nicht haben. Und auch die Salzburger waren da ganz groß dran. Die haben ganz früh angefangen, eine NSDAP zu gründen oder sowas Ähnliches. Und sind auch dann hier zum Obersalzberg gewallfahrt und haben ihn besucht. Auch die Leute von überall her sind mit dem Zug angereist, zu Fuß darauf gegangen und haben ihn angebetet wie Christus. Ganz furchtbar schlimm.
Nach ein paar Wochen ist es endlich von den Temperaturen auch Frühling geworden und der Schnee auf den Bergen schmilzt so langsam dahin. Bevor ich den Bus zum Kehlstein hinaufnehme, besuche ich noch einmal den Berghof. Eine englischsprachige Gruppe wird gerade dorthin geführt. Und dann ist es wieder still. Bis sich ein einzelner Tourist hier scheinbar verirrt oder nach etwas sucht, aber es ist ja nichts weiter da, außer der Mauer, die den Berg stützt und das Schaudern, was einen begleitet, genau hier zu stehen. Thomas Terfurt aus Amsterdam will noch mehr wissen.
Mein Vater war immer so sehr interessiert in den Zweiten Weltkrieg und unsere Kinder auch. Und das ist natürlich historisch. Und mein Deutsch ist nicht so gut, aber es sind natürlich sehr viele Entscheidungen Platz gefunden hier. Was sehr fremd ist, dass die Touristen gehen alle nach das Teehaus und niemand geht hierhin. Das verstehe ich nicht, weil das ist natürlich noch viel historischer dann wie das Teehaus.
Der niederländische Tourist sucht weiter nach vergangenen Spuren und ich nehme den Weg zum Busbahnhof, um zum Teehaus auf den Kehlstein zu fahren. Das wollen an diesem Morgen viele andere auch. Der Bus schlängelt sich 15 Minuten nach oben. Kein Platz ist mehr frei.
Guten Morgen. Ich bin mit Herrn Eder verabredet.
Oben angekommen, frühstückt gerade Wolfgang Eder mit seiner Ehefrau. 34 Jahre sind sie nun die Pächter vom Kehlsteinhaus, nachdem sie das Watzmannhaus verließen.
Es hat eigentlich jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz am Kehlstein. Im Frühjahr ist es das Erwachen der Natur und oben der Schnee auf den Bergen, dieser Kontrast. Und im Sommer diese lauen Abende dann sind was Besonderes. Und im Herbst, wenn dann die Wälder schon golden sind und die Luft so klar ist und man dann eine weite Fernsicht hat. Also es ist jede Jahreszeit eigentlich besonders.
Entlang der Terrasse führt mich Wolfgang Eder durch das Kehlsteinhaus.
Also das Kehlsteinhaus befindet sich noch im Originalzustand. Das ist die Scharitz-Stube oder das Scharitz-Kehlzimmer. Ist heute ein Durchgangszimmer zu dieser Sonnenterrasse. Früher war das Damenzimmer. Das war also ein großer Tisch hier unten, wo man Kaffee trinken hat können. Und man hat von hier aus einen wunderbaren Blick nach Scharitz-Kehl. Das ist die Alm hier unten, diese große Almfläche mit der Scharitz-Kehl-Alm auf der linken Seite, daher auch der Name. Während der Bauphase waren hier unten Arbeiterlager und ein großes Maschinenhaus, wo man also Druckluft erzeugt hat. Und es gingen von unten hier Druckluftleitungen bis zum Kehlstein rauf.
Zeitweise waren 6000 Arbeiter auch Zwangsarbeiter, davon ein Großteil aus der Tschechoslowakei hier beschäftigt und haben Sommer wie Winter ihren Schweiß auch nicht minder ihr Leben für die Wahnvorstellungen über große Erhabenheit gelassen. Ab 1943 wurden Bunkeranlagen von über 6 Kilometer Länge in den Berg gebaut. Viele Besucher wollen den mächtigen dunkelvioletten Kamin sehen.
Das ist also die Teehalle. Und auf der rechten Seite ist hier dieser große offene Kamin. Der Kamin ist aus Marmor, italienischer Marmor. Es wird erzählt, dass es ein Geschenk von Mussolini ist. Früher war der Marmor richtig viereckig. Diese fehlenden Stücke wurden also nach dem Krieg abgeschlagen als Souvenirs. Heute haben wir den abgesperrt und passen also auf den Kamin auf, dass da nichts weiteres heruntergebrochen wird.
Auf der ehemaligen überdachten Sonnenterrasse stehen Bildtafeln für die Besucher.
Es ist also eine kleine ergänzende Bildausstellung über die Geschichte und Baugeschichte des Kehlsteinhauses in Deutsch und Englisch. Und die wird also von unseren Besuchern sehr gut angenommen. Man hat also da die Möglichkeit, dass man sich also in kurzer Zeit eigentlich einen Überblick über die Geschehnisse am Kehlstein erarbeiten kann.
Nadine ist mit ihrem Sohn aus Heilbronn gekommen.
Es ist wichtig, um es für die Nachwelt zu erhalten. Wir sind hier mit unserem Sohn, der wird jetzt 10. Und ich finde es ganz wichtig, weil das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Und man sieht ja gerade auch in der aktuellen Situation, dass es tatsächlich doch noch zu sowas kommen kann.
Idyll und Verbrechen, auch tiefes Nachdenken, begleiten mich auf dem Weg in die Vergangenheit und Demut.